Die an zum Lachen bringen. Ich glaube, das ist dem Herrn sehr wohlgefällig. Bevor ich anfange zu predigen, habe ich das richtig mitgeschnitten? Ihr seid 60 Jahre verheiratet? Wie soll das gehen? Ihr seht aus wie 60 oder so. Habt ihr mit null geheiratet? Da hat der Herr euch aber jung gehalten. Das, ja, nicht schlecht. Ja, danke für das Hilfe, genau. Dankeschön. Ja, zu dem Zeugnis mit den Juden möchte ich kurz was sagen. Das hat jetzt mit der Predigt gar nichts zu tun, aber mir ist da was eingefallen, wie Deutschland damit umgeht. Ich habe Verwandte im Göttinger Bereich und da ist so ein kleiner Bahnhof, oder nee, ein großer Bahnhof in einem kleinen Ort. Und da habe ich meine Verwandten gefragt, haben hier auch mal Juden gelebt? Und das wussten die nicht ganz genau, aber da sagte er, hier haben wir eine Chronik, hier haben wir eine Chronik von diesem Ort. Und da habe ich die verzweifelt durchgeblättert. Das ging von den Germanen an bis 1918, 2018 oder so. Und wie durch ein Wunder wurde das Dritte Reich komplett ausgeblendet. Das wurde alles genau, so das ging dann in den 50er Jahren plötzlich weiter. Dann habe ich gedacht, so kann man auch damit umgehen. Dass man das einfach, dass der Schreiber, der hat sich einfach weggeduckt. Aber preis den Herrn, 20 Kilometer weiter ist die Stadt Göttingen und da war ein ganz großer Bericht einmal in der Tageszeitung, wo das ganz klar benannt wurde, die Schuld der Deutschen an den Juden und wo man auch merkte, dass der Schreiber Bedauern darüber empfand. Und es ist ja schon mal was, ne? Und wir Christen, da stimme ich dem auch zu, sollten immer dran denken und auch dafür beten. Und wenn wir mit Menschen dieses Volkes zu tun haben, dann dürfen wir sie segnen. Gut, jetzt zur Predigt. Rolf hat vorhin ein Lied gesungen und das war so die letzte Bestätigung. Und wir haben vorhin da auch gebetet, da ging das auch schon in die Richtung. Ich habe heute das Thema Dankbarkeit. Und ich komme mit einer Bibelstelle, fange ich an, die wir bestimmt alle schon kennen. Die Bibel ist nie langweilig, auch wenn wir Dinge hören, die wir schon kennen. Amen. Aber die Bibelstelle ist halt sehr, sehr bekannt. Aber ich will die heute von einem anderen Aspekt aus beleuchten. Und zwar war Folgendes passiert im Lukas-Evangelium. Lesen wir das auch in anderen Evangelien. Lukas-Evangelium 9. Dass Jesus die Jünger losgeschickt hatte. Und die haben dann eine Menge Sachen erlebt. Und Jesus sagte, freut euch mal, dass ihr gerettet seid. Und das ist alles schön und gut, was ihr da erlebt habt. Und da freue ich mich auch. Aber noch wichtiger ist, dass ihr gerettet seid. Und dann, ich lese im 12. Vers, als es aber Abend wurde, kamen die 12 zu ihm und sagten, ach so, Entschuldigung, ich habe noch vergessen, dann sammelte sich eine ganz große Menschenmenge um Jesus. Das ist mit Sicherheit was in der letzten Zeit auch noch regional, auch in Lübeck passieren wird, dass Menschen so enttäuscht sind von der Politik, vom Mainstream, von falschen Religionen, von falschen New Age oder was auch immer, Denkanschauungen, von dem, was ihnen vorgelogen wird von Politikern, dass sie irgendwann so die Nase voll haben, dass sie endlich zur richtigen Adresse gehen, zu Jesus. Und dann sind wir gefragt. Dann sind wir gefragt, ob an der Front, ich bin auch so ein Mensch mehr für die Front oder mehr Inside, dann sind wir gefragt. Und die Zeit wird kommen. Also, da sammeln sich ganz viele Leute um Jesus. Und als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten, schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen und übernachten können. Denn wir sind hier an einem einsamen Fleck. Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Haben wir bestimmt schon oft gehört, so, dass Gott uns dann die Vollmacht gibt und auch, dass Jesus in der Lage ist, das lesen wir nämlich jetzt. Wir haben aber nur 5 Ladenbrote und 2 Fische, entgegneten sie. Sollen wir wirklich losgehen und für das ganze Volk Essen kaufen? Das hat er aber gar nicht gesagt, ne? Hat gar nicht gesagt, geht los, kauft Essen. Er sagte, gebt ihnen zu essen. Es waren ab etwa 5.000 Männer dort. Wenn wir davon ausgehen, wenn wir von einer geringen Anzahl Frauen und Kinder ausgehen, dann landen wir immer noch bei 15.000 Menschen. Vielleicht waren es 20.000, vielleicht sogar noch mehr. Also da war eine große Wiese mit ganz, 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 ganz vielen Menschen drauf. Und Jesus, der wird ja manchmal so weinerlich dargestellt auf Bildern oder so. So ein schwächlicher Typ, der so, hey, was muss der für ein Organ gehabt haben, dass er diese Leute alle erreicht hat mit seiner Stimme? War ein Zimmermann, das war ein Kerl, das war nicht so ein Lappen. Nur das mal nebenbei. Das ist auch vom Teufel, diese weinerlichen religiösen Bilder, wo du Jesus so als so ein Weichling da so siehst. Das war kein Weichling, das war ein ganzer Mann. Nicht so wie der Mainstream es heute vorgibt. Es waren etwa 5.000 Männer dort. Jesus sagte zu ihnen, sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen. Sie sollen Gruppen zu je 50 Personen bilden. Das taten die Jünger, und als sie sich alle hingesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Und jetzt kommt die Bibelstelle, die mir vorher niemals aufgefallen ist. Ich bin jetzt 40 Jahre mit dem Herrn unterwegs und die ist mir noch niemals aufgefallen, erst jetzt. Er blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Das habe ich dick unterstrichen hier. Ich habe eine große Schrift, weil ich kann nicht so gut, meine Augen sind nicht mehr so gut und ich will nicht mehr in der Bibel hin und her blättern, das mache ich mir. Das ist, aber bin ich ganz pragmatisch. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab sie den Jüngern, dass sie an die Leute austeilten. Jetzt kommt das wieder, was wir ganz oft gehört haben schon. Alle aßen sich satt und es wurde sogar 12 Körbe mit den Resten gesammelt von den Brotstücken. Da habe ich schon viele Predigten darüber gehört, so über das, was Jesus vermag. Und er vermag Wunder tun, Wunder zu tun und er möchte uns gebrauchen. Aber dieser eine Aspekt, dass das alles damit anfing, dass Jesus dankte, hatte ich das schon gelesen, aber das war mir irgendwie nicht so geläufig. Das war nicht so verankert in meinem Gedächtnis. Und ich habe da mit meiner Frau auch drüber gesprochen. So. Ich glaube, dass Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel für Erweckung, für Gebetserhörung, für Segen Gottes in unserem Leben. Und ich habe dann die Bibel durchforstet und ich bin ganz sicher, dass ich die meisten Bibelstellen hier gar nicht jetzt anführe. Ich gehe nur mal ganz kurz durch die Bibel, ins 2. Chroniker, 33, bevor ich weitermache. Ich will das erstmal kurz jetzt ein kleines Fundament in der Bibel stellen und dann geht's weiter. 2. Chroniker 33, 16. Er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israel, dienen sollten. Das ist von Samuel die Rede. Da ging es um Dankopfer. Esra 3, Vers 11. Sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Da wurde der Tempel, der zerstört war, wieder gebaut. Und der war noch gar nicht da, da danken die schon. Die richtige Haltung. Bevor da was passierte, danken die schon. Nehemia 12. Nehemia war ja derjenige, der auch da richtig dafür gesorgt hat, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Die Leviten aber waren diese, da werden eine Menge Namen genannt, sie waren für die Danklieder eingesetzt. Die hatten ja so eine Mauer da zu bauen, der Bibelleser, die wissen das. Das war ganz schlau, so bevor der Tempel und bevor die Stadt wieder aufgebaut wurde, haben die sich ganz, oder wurde ihnen ganz klar vom Herrn gezeigt, bevor ihr überhaupt was macht, ist das wichtig, dass ihr erstmal eine Mauer drumherum habt, dass ihr da auch eure Ruhe habt. Mein Gott braucht keine Mauern, wirklich, aber das hat Gott bestimmt so gemacht, damit die Leute auch sichtbar was vor der Nase haben. Und mitten beim Bau der Mauer, ungefähr in der Hälfte der Zeit, wollten die Leute mutlos werden und hätten fast aufgegeben, aber Nehemia hat sie immer wieder ermutigt und dann haben sie weitergemacht. Und da war der Dank ganz wichtig. Psalm 50, opfere Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Psalm 50, 23, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm das Heil Gottes zeige. Also hier sehen wir schon, der Dank öffnet eine Tür. Psalm 54, mit Freuden will ich dir Opfer bringen und deinen Namen, Herr, danken, dass er so tröstlich ist. Wer von uns hat nicht schon Kummer erlebt? Je älter, je mehr. Können wir aber alle Amen zu sagen. Und was hat uns in dieser Zeit durchgetragen, durch die Zeit des Kummers und der Not? Ich bin da erst 63, ich bin auch nicht so alt. Ich fühle mich eigentlich ganz jung, aber eins könnt ihr mir glauben, ich habe schon genug Kummer erlebt. Und da hätte ich gerne darauf verzichtet. Aber eins weiß ich, der Herr hat mich durchgetragen durch diesen ganzen Schlamassel, in den ich mich oftmals selber, 90% hört mir von, kann ich bestätigen, vielleicht bei mir sogar 95, keine Ahnung. Ich habe mich selber oft durch eigene Wege, durch eigene Kraft in falsche Situationen gebracht, aber Gott hat mir da wieder rausgeholfen. Psalm 100. Ein Vers 1, ein Psalm zum Dankopfer, jauchze dem Herrn alle Welt. Psalm 107, sie sollen Dank opfern. Das geht jetzt immer so weiter in den Psalmen. Jetzt lasse ich die Psalmen mal hinter uns, ich habe hier mehr, aber wir haben ja auch noch eine gewisse Zeit. Und ich möchte euch auch noch das Resümee daraus mitteilen. Kolosser 3, jetzt sind wir mal im Neuen Testament, 15. Und der Friede Gott Christi, zu dem ihr berufen seid, sei in euren Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Warum werden wir angewiesen, dankbar zu sein, wenn das unwichtig ist? Wenn Dankbarkeit ein unwichtiger Nebeneffekt ist, würde das nicht so oft in der Bibel uns empfohlen, dringend empfohlen, ja?
Danken schützt vor Macht.
Okay, richtig, loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Und bringt uns an die Schranken der Sünde, nämlich, dass wir da nicht hingehen müssen. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5,18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist natürlich eine harte Stelle, als ich meine Arbeit zweimal verloren habe, als mein Kind sehr, sehr in gesundheitlicher Not war, als meine Ehe am Zerbrechen war. Zum Glück hat Gott sie wieder zusammengefügt. Da war Dankbarkeit schweres Thema, ganz schweres Thema. Ich bin übrigens 33 Jahre erst verheiratet. Zum Glück hat Gott unsere Ehe, das war mal ganz eng, und hat sie gerettet. Aber 33 ist auch schon nicht schlecht, ne? 54 noch besser. Aber 60, da kann ich noch nicht mehr reden. Wenn ich mal so jung aussehe wie ihr, dann habe ich auch eine 60 Ehe bei mir. Ja. 1. Timotheus 5, Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Haus fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Wir haben vorhin im Gebetskreis darüber gesprochen. Viele Menschen, die schieben heute ihre alten Eltern einfach in ein Heim ab. Das ist ja schön bequem, der Staat macht das ja. Und ich glaube, das ist einfach viel besser, wenn man auch da dessen gedenkt, was die Eltern für einen gemacht haben. Natürlich gibt es auch ganz schreckliche Eltern, die ganz schreckliche Dinge mit ihren Kindern gemacht haben, und das ist auch nicht die Regel, aber normalerweise sollte das so sein. Hebräer 12, 28. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Es geht jetzt immer so weiter. Philipper, Epheser, 2. Korinther, Hebräer. Da wird immer wieder das Gleiche gesagt. Lasst uns dankbar sein. Es wird das immer wieder empfohlen. 1. Thessalonicher, seid alle Zeit fröhlich, dankbar in allen Dingen. 2. Korinther. Den lese ich noch, den letzten. Ich habe also viel mehr Bibelstellen, aber ich fasse das jetzt mal zusammen. 2. Korinther 11, 1, Vers 11. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit von vielen auf vielfältige Weise um unseretwillen Dank dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist. Auf Deutsch, das ist ein bisschen altertümliches Deutsch, da wurden Gaben gesammelt und dafür wollten sie sich einfach bedanken. Und diesen Dank wollten sie Gott und auch den Menschen, die ihnen die Gaben gebracht haben, geben. Übrigens, kleiner Nimm, fällt mir jetzt gerade ein. Wenn du als Christ jemandem etwas Gutes tust und derjenige bedankt sich bei dir, da habe ich schon welche erlebt. Nein, alle Ehre dem Herrn, alle Ehre dem Herrn. Ich meine nicht das, was du vorhin gesagt hast. Du hattest, glaube ich, gesagt mit den, das finde ich in Ordnung, was du gesagt hast, alle Ehre dem Herrn für die Gaben da nach Moldawien und so. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, wenn einer, da wird einer gelobt und der wehrt sich mit Händen und Füßen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist frommer Stolz. Wenn du nämlich cool bist in Jesus, dann kannst du sagen, ja, danke. Ich habe das gerne gemacht und es tut mir gut, dass du dich bei mir bedankst. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist eine fromme, aufgesetzte Spinnerlüge. Ich mache immer so ein ganz großes Fragezeichen bei den Leuten, die keinen Lob annehmen können. Wie so mit Händen und Füßen. Das ist ganz, ganz klebrig und fromm ist das so. Ja, ehrlich. Weißt du, wenn du was Gutes gemacht hast und jemand gibt dir dafür die Ehre, Jesus sagt, Ehre, wem Ehre gebührt, dann darfst du das Lob, oder dann darf ich das Lob auch mal annehmen. Wenn ich jemandem geholfen habe und er hat Tränen in den Augen und nimmt mich in den Arm, Mann, schön, dass du das gemacht hast. Ja, habe ich gerne gemacht. So. Das nur nebenbei, war jetzt nicht geplant. So, jetzt kommt was ihr vielleicht nicht wisst. Ich mache eine Ausbildung und da habe ich das mit Wissenschaft zu tun, teilweise die von Unbekehrten gemacht wird. Und man hat was festgestellt. Durch Langzeitstudien hat man etwas festgestellt. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ich verkürze das jetzt ganz doll. Leute, die viel beten und Leute, die viel Wort Gottes lesen und sich auch anhören und vor allen Dingen Leute, die Dank kennen, die dankbar sind. Das wirkt sich auf die Gesichtshaut verjüngend aus, hat man festgestellt. Ja. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, aber andererseits ja doch. Weil das bewirkt irgendwelche, tut mir leid, also wenn das jetzt einer hört, die Predigt. Ich kenne diese ganzen wissenschaftlichen Zusammenhänge nicht. Ich kann nur sagen, das bewirkt etwas in der Haut, was gegen das Alter, Anti-Aging nennt sich das heute. Ne? Die Schauspieler, die lassen sich tausendmal unter dem Messer so lange verändern, bis du sie nicht wiedererkennst. Ja. Ja, genau. Aber weißt du was, wenn du nichts anderes hast, dann lieber sowas gar nicht. Aber ich sag mal, Das ist doch interessant, ne? Dass Leute, hat man festgestellt, Leute, die dankbarer sind, kriegen weniger Herzinfarkte, sind fröhlicher im Leben, schaffen mehr. Ich meine, die unbekehrte Welt beurteilt dich ja nach Leistung. Also die sind dann länger in der Firma aktiv, schaffen mehr, kriegen mehr auf die Reihe. Das ist der Welt ja immer ganz wichtig, dass du viel auf die Reihe kriegst. Bei Gott ist das einfach schön, dass der Herr auch in dieser Weise wirkt. Ich finde das total genial. Ich hab zu meiner Frau gesagt, was wir durchgemacht haben mit den Kindern teilweise, ich müsste wie 80 aussehen, dass ich noch so relativ jung aussehe, das ist auch ein Wunder. Aber das war mal so, das wollte ich mal so einschieben, als Bestätigung, wie der Herr auch manchmal unbekehrte Wissenschaft benutzt, um Sachen zu bestätigen. Wir als Christen wissen das schon lange. Wer dem Herrn lobt und dankt, dass David sagt, dass das heilsam dem ganzen Leibe ist. Und natürlich ist die Gesichtshaut davon auch betroffen. So, ne? Amen. Ja.
Das sind gute Leute.
Ja.
Die sind gut.
Die Bibel sagt auch was über Undankbarkeit. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihm nicht als Gott gepriesen, Römer 11, 21, und ihm nicht gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt so ein bisschen abgewöhnt, immer Nachrichten zu gucken, weil ich habe gemerkt, das bringt mich mies drauf. Aber wenn ich ab und zu mal ein bisschen so, ich gucke in die Kieler Nachrichten, komme aus dem Kieler Raum, meine Gemeinde ist in Preetz, wenn ich dann die Kieler Nachrichten gucke und lese dann wieder die neuen Horrormeldungen von überall und die ganze Angstmacherei, die da gemacht wird, das ist ja im Augenblick gerade ganz hoch im Kurs, Angst machen, dann denke ich immer, meine Herren, ist das schön, bei Jesus zu sein, Amen. Dass ich raus bin aus diesem ganzen Ding. Früher, ich habe mich in den 80ern bekehrt, frühe 80er, da war das noch cool, unbekehrt zu sein. Da war die Welt noch in Ordnung, jeder hatte Arbeit. Irgendwie, da funktionieren noch ganz viele Sachen, die heute nicht mehr funktionieren, funktionieren dann noch so einigermaßen. Und manchmal hat der Feind mich dann angegriffen, als ich noch keine Frau hatte und so, Mensch, überleg mal, was du alles haben könntest. Da bin ich lange drüber hinweg. Ich bin sowas von dankbar. Ich möchte nie wieder in die Welt, weder als Umgekehrter noch als anders religiöser oder irgendwas. Ich möchte den Weg mit Jesus weitergehen. Jeder Tag ist eine Bestätigung für mich, dass das viel, viel besser ist. Abgesehen davon, dass ich, wenn ich mal den Löffel abgebe, dann auch beim Herrn bin. Das sowieso, ne? Das ist ja mit Abstand das Wichtigste. 2. Timotheus 3, die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos. Ich erzähle euch jetzt mal was, das wird euch echt schockieren, da habt ihr was zum Beten. Ich mache eine Ausbildung zum Erzieher, weil Gott mich da reingebracht hat, weil ich im sozialen Dienst später tätig sein will und Gott hat mir das halt so gezeigt, normal würde ich das nicht machen. Da kriegte ich vor einem Monat, kriegten wir im Unterricht einen Zettel in die Hand. Da stand drauf: Wenn du in einem Kindergarten dies und jenes machst, dann sollst du da und da drauf achten. Das meiste war gut. 95% kann ich als Christ völlig unterschreiben, dass man ausländische Kinder willkommen heißen soll und. Alles gut. Behinderte Kinder nett behandeln soll und so weiter. Das ist alles total gut. Aber dann kam ein Ding, da habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig. Da stand, wenn du Kinderbücher aussuchst für den Kindergarten, achte darauf, dass da keine Familien dargestellt werden mit Frau, Mann, also mit Ehepaar und Kindern, weil die Kinder aus den Regenbogenfamilien und aus den Patchworkfamilien dann traumatisiert werden könnten und denken könnten, das könnte normal sein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich, ja, das könnte, die Kinder könnten denken, dass das normal ist, eine Familie mit Papa und Mama, die auch zusammengeblieben sind und die sich nicht haben scheiden lassen und wo nicht der dritte Papa schon da ist und die Mama was? Und dann da passierte was, was bei mir nur ganz selten passiert. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich stand da. Ich mir fehlten die Worte. Eine Woche später hatten wir denselben Unterricht. Ja, gibt's doch Fragen, Bub. Ich sag, kann das angehen, dass irgendwie, wieso sind die Familien nicht mehr normal? Und so, oh, dann gingen die Finger hoch und ich wurde beschossen von allen Seiten. Und die Lehrerin lobte die guten Argumente der anderen. Und ich habe ganz klar gemacht, dass ich für die traditionelle, wie so nennt die Welt das ja, Familie stehe und dass ich glaube, dass das Beste ist, was für die Kinder gut ist, wenn Papa und Mama zusammenbleiben und wenn. Natürlich kann das sein, wenn ein schrecklicher Vater verprügelt die Kinder, die Frau, ist das doch ganz klar, heiratet irgendwann neu und das ist ein guter Papa, das ist das ist noch besser ist als gar nichts, ganz klar. Aber das Beste ist doch, wenn Mama und Papa zusammenbleiben. So, das nur noch mal nebenbei. Ich bin da wirklich an einem Ort der Finsternis, was das betrifft. Und was das betrifft. Viele andere Dinge sind da auch gut, aber. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich da benutzt, dass ich schon mit dem einen oder anderen beten konnte und ihn vom Herrn erzählen konnte. So, jetzt kommen wir zum 1. Timotheus 2. Das sollst du wissen, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten sein. Da werden die Menschen viel von sich halten, den Eltern ungehorsam und undankbar werden sie sein. Undankbar. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium wieder, Kapitel 17, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Noahs Zeit. Die Menschen aßen, tranken, heirateten und wurden verheiratet. Vorher lassen wir, sie sind undankbar. Hier steht das Wort undankbar nicht. Ich habe es aber trotzdem mit reingebracht in meine Predigt. Ich sage einfach mal, sie waren unter anderem auch undankbar. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und brachte alle um. Und es wird sein wie zur Lots Zeit. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Bis zu dem Tag, an dem Lot Sodom verließ, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Genauso wird es am Tag sein, an dem der Menschensohn für alle sichtbar werden wird. Wer sich dann gerade auf der Dachterrasse seines Hauses aufhält und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinuntersteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht erst umkehren. Denkt an Lots Frau. Denkt an Lots Frau. So, ich sage euch was, ich glaube, man muss kein großer Prophet sein, um zu ahnen, in welche eine Zeit wir gerade reinschlittern. Ich bin 40 Jahre bekehrt, ich war früher in der Rockerbande. Wir waren schlimm drauf, wirklich, wirklich schlimm drauf. Aber wenn ich das sehe, was heute die Politiker so veranstalten, und wenn ich sehe, was ganz normale Leute für Meinung haben, und was sie für Dinge vertreten, dann denke ich, Mensch, also in einigen Dingen war ich ja relativ harmlos früher. Also wir waren nicht harmlos, aber manchmal denke ich mal, lieber Mann, wo rutschen wir da hin? Das geht so, und dieses Rutschen wird immer schneller. Und wisst ihr was, ich mag eigentlich nicht so diese Endzeitprediger, die immer nur warnen vom Antichrist und sowas. Aber auf der anderen Seite muss ich feststellen, dass diese Zeichen wirklich ganz offenbar sind. Und wir schon wach sein müssen und schon die Augen aufhalten sollten. Und ich glaube, es braucht Zeiten, es braucht jetzt wirklich Menschen, die dankbar sind für das, was Gott ihnen gibt. Ich habe vorhin schon gesagt, überleg mal, wir haben Wasser, das kommt aus dem Wasserhahn. Wir haben Wärme aus der Heizung. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass es hier warm ist. Und wahrscheinlich von euch auch keiner, außer dass ihr vielleicht irgendwann mal die Heizung habt anbauen lassen. Aber da gibt es irgendwo ein Werk, das die Heizung warm macht. Wir haben einen tollen Teppich, der ganz lange hält. Wir haben schöne Wände hier. Wir haben ein Haus. Wir wohnen alle irgendwo. Keiner von uns wohnt wahrscheinlich unter einer Brücke irgendwo. Wir wohnen irgendwo, wo es auch warm ist. Ich gehe zu Aldi oder zu irgendeinem anderen Laden und ich habe da fast wie im Schlaraffenland, kann alles kaufen. Ich bin in zwei, drei Ländern gewesen auf dieser Erde, wo diese Dinge in übelster Weise nicht selbstverständlich sind. Oder denk an die Hygiene, die wir hier haben. Denk, du kannst auf die Straßen gehen, da weht kein Müll rum, da fliegt keine Handgranate vor deine Füße. Da. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Lass uns diese Zeit, die Gott uns gibt, auskaufen. Ich habe wirklich gedacht, die Corona-Krise, das war so ein erstes Schütteln von Gott. Dann kam plötzlich die Flut im Sommer. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Predigt auch erwähnt. Und jetzt haben wir, was wir eben schon im Gebet hörten, dieses Zündeln an der polnischen Grenze. Und ich glaube, ehrlich, verdient hat das Deutschland. Deutschland hat Gericht verdient. Lass uns echt in den Riss treten für dieses Land, für dieses gottlose, kaputte, reiche, weinerliche, satte, sich ewig beklagende, jammernde, undankbare Land. Ich glaube, das ist Gott ein Greuel, die Undankbarkeit der Menschen. Und da dreht sich alles nur um den Klimawandel und ich muss zum Impftermin und was weiß ich alles. Anstatt sie sich um die richtigen Dinge kümmern. Ich habe meine Frau dreimal betrogen oder ich betrüge dauernd die Versicherung. Ich habe schon 10 Kinder abgetrieben, weil und all diese Dinge, die passieren, um die Dinge wird sich nicht gekümmert. Und unsere Politiker, da kommt kaum einer mal auf die Idee zu sagen, lass uns beten. In den islamischen Ländern ist das selbstverständlich, dass sie für die Krisen beten. Und man kann gegen die sagen, was man will. Wenigstens beten sie. Wenigstens beten sie. Bei uns da, wenn du sagst, ich bete, dann wirst du schon gleich gekreuzigt. So, lass uns da mutig sein. Lass uns da ganz mutig sein und lass uns da nicht den Mund verbieten lassen. Jesus hat gesagt, wenn ihr losgeht, dann lasst euch nicht einschüchtern. Wisst ihr, was der Teufel liebt? Eingeschüchterte Christen. Da kommt er total gut bei drauf. Christen, die sich nicht trauen. Christen, die nach unten kommen. Christen, die Minderwertigkeitskomplexe haben. Das ist voll sein Ding. Ja gut, es gibt auch ein paar hochmütige Christen, die stürzen tief. Ich gehörte auch zu denen. Das ist die andere Seite der Medaille. Es macht, also wenn er dich nicht dann macht er einen vielleicht hochmütig. Am besten ist es, man ist in der Mitte. Man ist geerdet, man weiß, wer man ist, man weiß auch, wer man nicht ist. Man hat eine klare Sicht von sich selber. Ich habe letztens auch jemand gesagt, Tiefstapel ist auch eine Sünde. Wenn Gott dich benutzt hat da und da, dann kannst du das auch ganz klar sagen. Dann kannst du sagen, ja, ich habe die und die Gabe habe ich nicht. Und dann dürfen wir uns von Gott benutzen lassen. Aber was wir gar nicht machen dürfen, das ist nicht unser Job, dass wir den Unbekehrten gegenüber uns dauernd unterlegen fühlen. Dass er dauernd denkt, was bin ich doch für ein armes Würmlein? Nein, bist du nicht. Du bist ein Krieger. Du hast einen Helm, du hast eine Waffenrüstung, du hast ein Schild, du hast ein Schwert, ob du das weißt oder nicht. Bei den meisten steht es in der Ecke rum und sieht schön aus, so eine Rüstung, so eine, wie in den schottischen Schlössern. Nee, die sollen wir anhaben. Ich war in der Wikinger-Szene unterwegs, haben wir Menschen von Jesus erzählt. Und ich habe das alles zu Hause, Schild und Helm und Schwert und so. Das ist manchmal ganz gut, wenn man das Feeling mal so in echt hat. Aber das sind wir. In Jesu Augen sind wir das. Und der Teufel möchte uns das madig machen. Er möchte uns, dass wir uns diesen Blick nicht haben. Lass uns dankbar sein für das, was wir in Jesus sein dürfen. Lass uns dankbar sein für das, was Gott uns gegeben hat. Lass uns dankbar sein für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Lass uns dankbar sein füreinander, dass wir uns gegenseitig stark machen dürfen. Dass wenn wir schwach sind, nicht alleine sind, sondern dass da jemand ist, der uns wieder aufhält. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass es Christen gibt. Ich danke dir, dass es in Lübeck Christen gibt. Ich danke dir, dass du einen Plan hast mit dieser Stadt, dass du einen Plan hast mit dem Stadtteil Meusling, dass es Menschen gibt hier, die hungrig sind, die nur darauf warten, dass sie noch reinkommen können. Und ich danke dir, Herr, dass du das alles regeln wirst, Herr. Du wirst deinen Plan ausführen, Herr. Und ich möchte gerne ein Teil davon sein. Und ich denke, dass jeder hier das auch möchte. Und ich möchte bitten, dass du uns den Mut gibst, die Kraft gibst und dass wir wirklich nicht aufgeben oder wenn es mal eng wird, Herr, sondern dass wir dranbleiben. Amen.
Amen.
Gottes reichen Segen euch.
Ich habe gehört, wir sind heute beim Danken. Und darum sage ich danke Jesus und danke Martin. Du bist ein ganz besonderer Gast immer bei uns, in deiner ganz eigenen Originalität. Aber es ist kurzweilig und es ist klar und deutlich.